Einen ganz schönen guten Tag. Ich bin richtig froh, hier zu sein. Ich bin sehr dankbar für die Einladung. Es ist richtig ein Vorrecht. Ganz liebe Grüße von meiner Frau in ganz besonderer Weise. Sie sind im Gebet jetzt mit uns verbunden, Frau und Kinder. Und die will ich gerade zeigen, denn wir haben ja das Thema der Ehemann. Und Gott sei Dank dürfen wir jetzt 25 Jahre verheiratet sein, froh, gut verheiratet sein. Und wenn ich zu diesem Thema reden darf, dann muss ich genau dasselbe wie Norbert aussagen. Ja, also ich bin auch immer noch am Lernen. Das Gute ist, mit 25 Jahren und mit einer Frau, die ist aus Uruguay, sie ist richtig Lateinamerikanerin, obwohl ihr Vater Italiener, ihre Mutter aus Armenien ist. Also es kam da so eine schöne Mischung zusammen und dann kommt noch so ein sturer Deutscher dazu. Also ihr könnt euch vorstellen, was das gibt. Das gibt, ja, sind Kontinenten, Welten, die dazwischen liegen. Und natürlich hat es auch zwischendurch mal bei uns gekracht. Wir haben auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber das Gute ist, dass wir im Wort Gottes die Prinzipien haben, nach denen wir leben können sollen. Und das versuchen wir auch. Und so sind wir jetzt zur Silberhochzeit gekommen und wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar für das, was er uns geschenkt hat. Er hat uns drei wunderbare Kinder gegeben, die auch auf dem Weg des Herrn gehen, die dem Herrn mit Freude dienen, in der Gemeinde und auch sonst, wo sie eingeladen werden. Also es ist wirklich ein Vorrecht, so eine Familie zu haben. Es ist Gnade des Herrn und die suche ich auch immer wieder. Und das Thema hängt viel mit der Praxis zusammen. Gerade dieses Thema ist einfach von dem, was ich dauernd erlebe. Und das möchte ich einfach ein wenig weitergeben. Und ja, als mir dieses Thema gegeben wurde, habe ich darüber gebetet, habe nachgedacht, ja, Ehemann, das ist so vielfältig. Ja, da könnten wir eine ganze Woche darüber reden und würden nicht auslernen. Ja, also wir hätten immer noch genug Thema und Stoff, darüber zu reden. Und dann habe ich mir so drei Punkte ausgedacht oder wurden mir aufs Herz gelegt und dann habe ich meine Frau gefragt, was denkst du, welche wären die wichtigsten Punkte, die ich zu den Männern reden sollte? Und dann sagt sie mir, 1, 2, 3, genau die drei, die wir heute sehen werden. Aber die hatte ich schon im Gedanken, also das war genau die, die ich auch auf dem Herz hatte. Ja, es sind wichtige Punkte und das will ich gleich damit anfangen. Der liebende Mann. Oder der liebende Ehemann. Und da finden wir in Epheser 5, das wird unser Haupttext sein an diesem Morgen. Wir werden natürlich noch viele andere erwähnen, aber das wird unser Haupttext sein. Epheser 5 finden wir gerade das, was der Herr von uns will. Und es ist interessant, wenn wir so im Neuen Testament lesen, was der Herr von einem Mann erwartet, von einem Ehemann, dann finden wir immer wieder dasselbe. Immer wieder, Männer, liebet eure Frauen. Das ist das Hauptthema. Also wir kommen gar nicht darum herum. Und kurzer Einschub. Sicher gibt es hier etliche Ledige. Könnt mal die Hand heben, wer hier noch ledig ist? Ah, fast die Hälfte. Was macht ihr hier? Nein, ich finde es wunderbar, dass ihr hier seid. Ihr habt sicher eine Lehre gemacht. Vielleicht eine Ausbildung, ein Studium. Sicher haben jetzt, ich habe es von etlichen gehört, dass sie jetzt gerade in diesen Tagen gewaltige Prüfungen geschrieben haben. Ja, man bereitet sich für alles Mögliche vor. Und für die Ehe? Oft nicht. Ja, da schlittert man da so rein und so sieht es dann oft in den Ehen aus. Dort in Südamerika, in Argentinien, habe ich sehr viel mit Ehen zu tun. Ich habe sehr an sehr vielen Konferenzen oder Ehepaartagungen oder sowas bin ich dabei. Und immer wieder ganz, ganz viele Probleme. Einfach nur dadurch, dass sie nicht vorbereitet in die Ehe reingekommen sind. Dass da nicht ein Vorbereitungskurs war oder sich ja, selber ein bisschen umgeschaut haben. Es gibt so viele gute Bücher, ihr habt es ja gerade gehört, die darüber reden. Also, und wir Männer sind da ein bisschen faul, muss ich ehrlich sagen. Dort in Argentinien haben wir auch immer viel mit Büchern zu tun. Immer überall, wo ich hingehe, nehme ich einen Büchertisch mit. Und es ist ganz interessant. Wir haben Bücher für Ehe, ja, für Ehepaare. Aber wer kauft diese Bücher? Die Frauen. 90% sind es Frauen. Sogar wenn es Bücher sind für Männer, es kaufen die Frauen. Leute, wir müssen da anders denken, ja, wir müssen da manches noch für uns selber hinter die Ohren schreiben, und ich finde das wunderbar, wirklich. Ich preise den Herrn, dass da so viele sich hier für diesen Tag hier eingefunden haben. Also okay, liebender Mann, lass uns da ein paar Verse lesen. Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Vers 28. Ebenso sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Vers 33. Doch auch ihr, einer wie der andere, liebe seine Frau wie sich selbst. Ich glaube, ich könnte schon Amen sagen und gehen, oder? Also so klar wird hier aufgefordert, Männer, liebet eure Frauen. Okay, jetzt wollen wir mal damit anfangen. Was bedeutet eigentlich Liebe? Wenn wir jetzt da draußen irgendwo eine Umfrage machen würden, auf der Straße, ja, jeden, der da vorbeiläuft, was bedeutet Liebe? Was ist Liebe für dich? Ja, da würden viele sagen, ja, das ist ein schönes Gefühl im Magen, oder wenn man ja verliebt ist, Schmetterlinge im Magen und so Sachen. Andere würden sagen Sex, direkt. Manche wüssten gar nicht, was Liebe ist. Aber ja, die vielleicht verheiratet und gut verheiratet sind oder sowas, die sagen, ja, das ist ein Verliebtsein, und dann kommt man zusammen und lebt zusammen und so weiter und so fort. Und ja, das ist das, was man von dem anderen bekommt. Und leider ist das ein großer Fehler. Man erwartet vieles von dem Partner, in diesem Fall, in unserem Fall die Frau. Und wenn das dann nicht da ist oder irgendwann mal aufhört, dann hat die Liebe aufgehört. Weil ich bekomme nicht mehr das, was ich erwartet habe. Wir verstehen Liebe meistens so. Was kann der andere mir geben? Mit was kann er mich erfüllen? Mit was kann er mich schöne Gefühle haben lassen? Aber das ist nicht die Liebe, die wir in der Schrift finden. Und gerade dieses Wort ist ganz was anderes. Es ist die Agape-Liebe, dieses griechische Wort, was so bekannt ist. Das ist die Hingabe, bereit zu sein, alles zu geben, obwohl man nichts selber empfängt. Soweit, das ist die Bedeutung von Liebe. Und da gibt es natürlich ganz viele Verse in der Schrift, die von dieser Liebe zeugen. Wir haben gerade gelesen, wir sollen unsere Frau lieben, so wie Jesus seine Gemeinde liebt, wie Christus seine Gemeinde liebt. Okay, jetzt wollen wir mal einfach diese Parallele ziehen, weil es ist ganz einfach, wir kennen das alles in der Theorie. Ja, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat, so sollen wir auch unsere Frauen lieben. Ja, mal ganz praktisch. Verschiedene Bibelstellen. Erstens, es zeigt sich ein Willen zu lieben. Also ich will leben, auch wenn ich nichts fühle. Weil manchmal sind die Gefühle gar nicht da. Am liebsten würde ich sie nach China schicken. Ja? Mal 2 Wochen Ruhe. Jetzt bin ich gerade 2 Wochen weg, das will ich nicht sagen. Ne? Ganz im Gegenteil, ich vermisse es schon. Aber nein, es ist eine Willensentscheidung. Der Herr Jesus sagt Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also die Voraussetzung, die erste Liebe kam von Gott selber, von Herrn Jesus selber. Und die Liebe ergreift die Initiative. Nicht, dass jetzt, meine Frau muss mich lieben, dann werde ich mal überlegen, ob ich sie liebe. Nein, ganz im Gegenteil, wir sind aufgefordert, zuerst zu lieben. Und das ist ja das, was Jesus sagt. Oh, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, auch sagt der Johannes, besser gesagt. Johannes in 1. Johannes 4, Vers 19. Die Liebe ist demütig. 1. Korinther 13, dieses Kapitel der Liebe. Ja? Sie ist nicht prahlerisch, sie hebt sich nicht über den anderen. Und da sind wir leider oft fehl am Platz. Ist demütig. Epheser 2. Da werden wir gerade aufgefordert, dem Bild, dem Vorbild der Demut zu folgen. Jesus, der sich demütigte, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das, was des anderen ist. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie Jesus auch war, demütig. Es ist eine Liebe, die opferbereit ist. Wir haben ja schon gesagt, Definition von Liebe, biblische Liebe, ist bereit zu geben, immer das Beste des anderen zu suchen, auch wenn mal nicht gleich etwas zurückkommt. Trotzdem hat der Herr Jesus mit uns auch so gemacht. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns, damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Obwohl da noch gar nichts kam, gar kein Feedback. Aber er liebte schon, bevor wir uns überhaupt für ihn interessiert haben. Die Liebe vergibt. Die Liebe vergibt, das sehen wir hauptsächlich in dem Herrn Jesus selber. Ja? Es bereit, alle unsere Sünden zu vergeben. Also hat er die Welt geliebt. Ja, Gott die Welt geliebt und er hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wieso? Damit wir Vergebung der Sünden haben. Und ich glaube, da haben wir eines der größten Probleme in den Ehen. Das sehe ich immer wieder. Dass man nicht bereit ist zu vergeben. Ja, jetzt ist mal wieder was passiert und nein, jetzt muss meine Frau auf Knien zu mir kommen und da werde ich mich dann auch überlegen, ob ich ihr vergebe oder nicht. Nein, die Vergebung, das müsste etwas Normales sein. Immer bereit sein zu vergeben. Jedes Mal, wenn etwas geschieht und wir das nicht vergeben, das ist wie wenn wir einen Backstein zwischen uns legen würden. Sagen wir mal, das sind so 10 Sachen in einem Jahr, im ersten Jahr der Ehe vielleicht. 10 Sachen, die nicht geredet wurden oder nicht geregelt wurden. Okay, es sind 10 Backsteine hier in der Mitte. Ich könnte noch ohne Probleme da über diese Backsteine gehen. Ja, ist kein Problem. In 10 Jahren, wie viele Backsteine wären das? Nein, nicht 100. Das wären ganz bestimmt schon 200 oder 300, weil das wird immer mehr. Wenn ich 10-mal nicht vergebe im ersten Jahr, dann sind es im nächsten Jahr schon 15 oder wer weiß wie viele. Also nach 10 Jahren, da habe ich eine gewaltige Mauer zwischen mir und meiner Frau, oder meiner Frau und mir. Und wie reden wir dann? Entweder gar nicht mehr oder wir schreien uns nur noch an. Ist hier eine gewaltige Mauer zwischen uns. Da sehen wir, wie wichtig die Vergebung ist. Natürlich können wir sie auch nicht mehr umarmen. Das ist, kommt auch nicht mehr in Frage. Weil die Vergebung nicht da ist. So wichtig ist die Vergebung. Da ist der Herr Jesus uns natürlich das größte Vorbild. Die Liebe liebt auch immer. Denn die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Die Liebe vergeht nie, 1. Korinther 13. Die hört nie mehr auf. Und wenn dann einer zu mir kommt und sagt, du Stefan, weißt du, bei uns hat die Liebe aufgehört, dann sage ich, das ist aber ein ganz schlechtes Zeugnis von dir selber. Weil die Liebe, die hast du von Gott bekommen. Wenn du jetzt sagst, die Liebe hat aufgehört, das heißt, dass du nicht mehr willst, dass du nicht mehr deine Frau lieben willst. Das bedeutet es. Deswegen ist es ein ganz schlechtes Zeugnis für einen selber, wenn man so zu diesem Punkt kommt und so etwas sagt. Da müssen wir uns gewaltig was hinter die Ohren schreiben. Wie tun wir das jetzt anwenden? Wie wenden wir die Theorie an? Wir könnten natürlich noch ganz viele andere Stellen dazu bringen, aber dazu reicht der Tag nicht. Und in 1. Johannes 3, Vers 18 steht, Kindlein, lasset uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Also, es muss ganz praktisch werden. Was will der Apostel uns hier sagen? Ganz praktisch muss die Liebe sich zeigen. Wir haben gerade gelesen, Epheser 5, wir sollen unsere Frauen so lieben, wie wir uns selbst lieben. Wie wir unseren Körper lieben. Ja, wie liebst du dich? Mal ganz einfach. Pflegst du Freundschaften? Ah, du, jetzt heute gehe ich mit meinen Freunden Fußball spielen. Und deine Frau, schon wieder. Also du pflegst Freundschaften. Siehst du auch zu, dass sie das machen kann? Du hättest gern, dass deine Frau lieb zu dir redet, dich ehrt. Wie redest du zu ihr? Wie sind unsere Ausdrücke? Wir sind so manchmal so richtige Holzfäller. Ja? Wir gehen in so einen Porzellanladen rein und reißen alles mit uns und fragen dann noch, ja, wieso ist die jetzt da so eingeschnappt? Ja? Wir haben sie wirklich wir haben sie zusammengestampft und fragen uns dann noch, was ist da los? Ja, ich bin mal so. Nein. Auch Charakterschwäche kann der Herr und will der Herr bei uns verändern. Oh, ich musste da ganz viel lernen. Ja? Ich bin da so richtig, Entschuldigung für die Deutsche sind hier, ja, ich bin da so richtig deutsch gewesen und Deutsch zeigt keine Emotionen, Deutscher ist hart, er weint nicht und so weiter und so fort. Das war irgendwie so das Bild, was ich so hatte und ich musste mit meiner Frau ganz andere Sachen lernen. Da hat sie mich gefragt, was fühlst du dir jetzt? Ja, wie tut man ein Gefühl in Worte ausdrücken? Das wusste ich gar nicht. Ja, 1 bis 10. Ja, das war noch Mathematik, das war meine Stärke. Gut, das ist jetzt 8. Ja, ich fühle eine 8 in diese Beziehung oder in diesem Thema jetzt. Ja. Drücken wir das auch aus? Lieben wir unsere Frau? Zeigen wir ihr das? Mit Worten, mit Werken? 1. Timotheus 5, Vers 8 steht, wenn aber jemand die Seinen, allermeist seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger. Also ich muss für meine Frau, natürlich für meine Familie sorgen, und das heißt nicht nur das Finanzielle. Okay, da sind wir vielleicht ganz gut da drin. Welche ist Ihre größte Sorge? Welche ist Ihr größter Wunsch? Welches Ihre größte Angst? Unsere Frauen möchten, dass wir das wissen. Ich frage dich mal, weißt du genau, welches die größte Angst deiner Frau ist? Kannst du mir das so direkt jetzt sagen? Bestimmt 80% von hier nicht. Existenzangst. Okay, einer weiß es. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir wissen oft nicht, was unsere Frau fühlt, was sie denkt. Jetzt erzähl mir da, wenn sie so ganz in Gedanken versunken ist und du merkst, da ist etwas los, ach, schon wieder, hat sie ihre Tage oder was weiß ich, ja, und Hormonen. Ja, manchmal sind es nicht nur Hormone, manchmal ist es auch ganz was anderes. Und oft sind wir da die Schuldigen. 1. Petrus 3, Vers 7 sagt der Apostel Petrus, wir sollen unsere Frauen so behandeln wie ein schwaches Gefäß, ja, in Ehre achten. In Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind und damit auch eure Gebete nicht gehindert werden. Also seht, wie wichtig dieses Thema ist. Ja? Unser geistliches Leben kann verhindert werden, wenn wir in unserer Ehe Krach haben. Und gut, ich bin Missionar, ich arbeite ganzheitlich in der Mission und meine Arbeit, meine Hauptarbeit, mein Hauptauftrag ist dauernd Botschaften vorzubereiten. Also wenn ich irgendetwas mit meiner Frau habe, ich sitze da und da läuft überhaupt nichts mehr. Ich gehe auch in keine Versammlung, wenn nicht sofort alles erledigt wurde, alles geklärt wurde, um Vergebung gebeten wurde. Natürlich auch Vergebung annehmen, ja, also wenn sie um Vergebung bittet, dann muss man natürlich auch Vergebung annehmen. Und dieser schöne Vers da in Epheser 4, dass die Sonne nicht untergehen soll über unseren Zorn. Da gibt es so eine schöne Geschichte, da gab es mal so zwei Geschwister, die sich verstritten hatten und dann kommt die Mutter, gläubige Mutter, betet am Bett des Mädchens und dann geht sie zum Jungen und der Junge, der hatte da so eine richtige Elefantenrüssel da, der war so ganz verbittert mit seiner Schwester. Ja, sie hat das und das und das und jenes gemacht. Und dann hat die Mutter gesagt, aber weißt du, was in der Bibel steht? Der Zorn soll, also die Sonne soll nicht untergehen über deinen Zorn. Und dann hat der Junge gesagt, aber Mama, wie mache ich es, um die Sonne aufzuhalten? Oft reagieren wir so. Wir sind bereit, alles Mögliche zu tun, außer die Sache in Ordnung zu bringen. Und meistens ist es, ach, wir gehen einfach darüber hinweg, es wird schon Gras darüber wachsen und irgendwann ist es mal wieder in Ordnung und dann geht es weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn was passiert ist, sofort am selben Tage. Und wenn ihr zusammen ins Bett geht, spätestens dann die Sache klären, in Ordnung bringen. Und eben, wie muss ich dann meine Frau behandeln? Ja, oft sind wir so richtig Elefanten im Porzellanladen. Ja? Wie behandelt man ein feines Gefäß? Ich habe hier einen Eimer. Wir haben mal, in jungen Jahren habe ich auf einer Baustelle gearbeitet. Da haben wir sogar Fußball mit Eimern gespielt, weil wir keinen Ball hatten. Wie behandelst du einen Eimer? Oh, den haust du auch mal hin oder schiebst mit dem Fuß auf die Seite. Ja, passiert doch manchmal. Wie behandelst du das hier? Wie behandelst du ein Kristallglas? Wie nimmst du es überhaupt in der Hand? Nimmst du es so in der Hand? Zwei oder drei Finger. Ja, so sollten wir, so zärtlich sollten wir unsere Frauen behandeln. Und das geht vor allem mit der Zunge. Natürlich mit allen Gästen und was wir sonst noch machen, aber so zärtlich sollten wir mit unseren Frauen umgehen. Dazu brauche ich natürlich auch Zeit. Ja, wie viel Zeit verlierst du zum Beispiel Fußball, ja? Mal, um etwas zu nennen, kann auch egal was anderes sein. Ja, 2 Stunden sitzt du da vor dem Fernseher und siehst dein Fußballspiel zu. Und da darf natürlich deine Frau nicht dazwischen reden, nicht vorne vor dem Bildschirm vorbeilaufen, da wirst du gleich wild. Aber hast du jetzt dieselbe Zeit für sie nachher? Okay, schau dein Fußballspiel an, kein Problem. Aber hast du dann auch genauso viel Zeit? Oh nein, wir tun da gerade Kaffeetasse zusammen trinken und in der Zwischenzeit liest die Zeitung oder das Handy in der Hand und sitzen sich gegenüber, alle zwei mit dem Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das schon oft beobachtet habt, im Restaurant oder so. Da gehen sie zusammen essen. Ja? Oh, wunderbar, sie gingen zusammen essen. Aber jeder mit seinem Handy und wer weiß, wo er ist. Nein, Allah, dann lass mal das Handy auf Seite. Und besonders beim Essen. Das darf nicht auf dem Tisch liegen. Zeit, Reden, Austauschen, Kommunikation, das ist ja das eins der größten Probleme. Da es in unseren Ehen keine Kommunikation gibt, da gehen sie auseinander. Wir müssen zusammen reden. Ja, über was noch? Oh, es gibt immer wieder Themen. Kindererziehung, wenn du schon deine Kinder erzogen hast, dann kommen die Enkelkinder und so weiter und so fort. Es gibt immer wieder Themen und natürlich geistliche Themen, Dienst in der Gemeinde und so weiter. Es gibt so vieles zu reden, aber geh konkret auf deine Frau ein. Ja? Was fühlst du heute? Wie geht's dir? Hat sie mal was Gutes gekocht? Ja, danke für das gute Essen. Danke für das gebügelte Hemd und so weiter. Sagst du danke? Tust du sie anerkennen, persönlich, aber auch öffentlich? Oder ist es die alte? Ja, wie reden wir über unsere Frauen, wenn sie nicht dabei ist? Selbst wenn sie dabei ist. Noch vor einer Woche. Letzten Sonntag haben wir ein Ehepaar bei uns zu Hause eingeladen nach dem Gottesdienst und bei uns war gerade Vatertag und dann seine Kinder, die da er gläubig geworden ist, wollen ihn nicht sehen und dann okay, sagen sie es bei uns und dann da ging es hart auf hart zwischen den beiden. Wir haben uns geschämt, wie die sich behandelt haben. Also überlegt mal, vor uns haben sie sich schlecht behandelt. Wie das zu Hause ist, möchte ich gar nicht wissen. Gut, ich weiß es teilweise. Er schläft im Wohnzimmer. Kommunikation, Liebe zeigen. Okay, ich muss weitermachen. Der leitende, ich könnte noch ganz lange darüber reden, ja? Der leitende Ehemann, ja, auch wieder so ein heikles Thema. Wer soll das Haupt sein? Wer soll das Haupt sein? In unserem Haupttext steht Vers 23, also Epheser 5, Vers 23. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde. Seht ihr immer die Parallele, ja? Christus, Gemeinde, Mann, Frau. Und da können wir noch 1. Korinther 11, 3 dazu lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt ist, der Mann aber des Weibes Haupt. Gott aber Christi Haupt. Also ganz einfach. Gott Haupt von Christi. Christus Haupt von dem Mann. Mann Haupt von der Frau, der Ehefrau. Ja? Also ganz klar. Wir haben kein Problem, die ersten zwei anzuerkennen. Vor allem Christus Haupt der Gemeinde oder Christus Haupt des Mannes. Da haben wir kein Problem damit. Aber jetzt das andere. Da wird es schon komisch, ne? Mit dem ganzen Feminismus heute und dass die Frau da hier überall mitsprechen soll und darf und Gleichberechtigung und so weiter und so fort, da weiß der Mann manchmal gar nicht mehr, wie er reagieren soll. In der Ehe natürlich, meine ich. Ja? Wie er vorgehen soll, wie er sie behandeln soll. Und dann da steht er so mehr in der Ecke, ja, jetzt sagt sie was, sie redet, sie entscheidet und der Mann steht da so wie so ein Häuflein Elend in der Ecke und weiß nicht genau, wie er reagieren soll. Er versteckt sich im Zimmer. Die Frau muss alles zu Hause da ordnen und organisieren und so weiter und so fort. Und wie soll ich dann noch richtig Mann sein? Nach, dem, was die Bibel sagt. Wie soll ich da Haupt sein? Ja, was bedeutet das eigentlich, Haupt sein? Wollen wir damit anfangen, was es nicht bedeutet? Weil das hilft uns schon sehr viel, sehr, sehr viel weiter. Kein Diktator, also das gibt es natürlich nicht. Das habe ich auch schon in etlichen Ehen erlebt. Ja? Psychologische, Misshandlung der Frau, ganz viel. Ja? Wo die Frau wirklich zur Schnecke gemacht wird. Sie ist ein Putzlappen und manchmal fühlt sie sich dann auch noch so. Ja, ich bin nichts wert. Oh, ich habe da ein Ehepaar, da haben wir das hautnah miterlebt. Ja, du taugst ja für nichts. Du hast nie was gelernt. Gut, die haben früh geheiratet und die Frau wurde dann gleich schwanger und dann immer zu Hause gewesen. Hat es zu nichts weltlich gesprochen gebracht. Der Mann ging natürlich außerhalb arbeiten und so weiter und so fort. Und immer wieder, du bist zu dick, du bist hässlich, du taugst nichts und du kannst nichts. Und er immer ganz schön angezogen, ganz nobel und ich bin alles, ich kann alles und ich mache alles. Und natürlich, diese Ehe ging auseinander. Heute sind sie geschieden und dieser Mann ging mit einer anderen Frau davon. Also, es ist nicht ein Diktator sein. Du musst jetzt das machen, immer das Befehlen. Nein, nein, es hat gar nichts damit zu tun. Es ist nicht etwas der Frau überstülpen, was sie nicht will. Ja, auf allen Ebenen gilt das, bis hin im Sexuellen. Nie etwas von ihr fordern, was sie nicht will. Ja, ich bin der Macho, was sagt man bei uns? Ja, also ich bin Mann, es muss so gehen, wie ich will. Nein, 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 nein. Wir haben gerade eben dieses Glas in unseren Händen gehabt, ja. Das gilt auch hier. Du bist das Haupt, ja. Aber sie ist immer noch mit Zärtlichkeit zu behandeln. Was bedeutet es nicht? Es bedeutet nicht, dass sie jetzt alle in Entscheidungen, oder besser gesagt, dass du alle Entscheidungen alleine triffst. Wieso nicht? Du kannst es gar nicht. Vielleicht ist sie zu Hause mit den Kindern und muss spontane Entscheidungen treffen. Das Kind ist hingefallen, oh, jetzt muss ich zum Arzt fahren oder hat sonst eine Krankheit und du bist noch bei der Arbeit. Ja, was mache ich jetzt? Darf ich zum Arzt gehen? Nein, bitte. Ja? Es gibt so viele Sachen, auch im Haushalt und wie jetzt die Küche eingeordnet werden soll oder die Farbe an der Wand. Oh, da sage ich immer, du, bitte, mach's, wie es dir am besten passt. Ja? Das stört mich weniger, ob das jetzt weiß oder rosa ist. Bin ich da nicht so empfindlich. Natürlich bedeutet es auch nicht, die Verantwortung der Frau übergeben. Das ist auch falsch. Ja? Wie einer, der gesagt hat, eine Frau hat das gesagt, ja, mein Mann ist das Haupt und ich bin der Hals. Da, wo ich hingehe, geht das Haupt auch. Oder der Mann, der zu seinem Kameraden sagt, ja, ich habe immer das letzte Wort. Ach ja? Und welches ist das letzte Wort? Ja, mein Schatz. Das ist es auch nicht. Natürlich ist es das auch nicht. Aber was bedeutet es jetzt, Haupt sein? Wieder geht es darum, das Vorbild des Herrn Jesus zu folgen. Es geht darum, seine Frau und Familie als Vorbild voranzugehen. Was sagt der Herr Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Einmal ging eine Reisegruppe nach Israel und da sehen sie da so eine Herde, und sehen einen Mann, der hinter der Herde die Schafe so vorantreibt. Und dann fragen sie den Reiseleiter, du, wann würden wir mal eine Herde sehen, so wie Psalm 23, ja, oder eben Johannes 10, dass der Hirte vorangeht und die Herde folgt einfach der Stimme. Und da sagt der Reiseleiter, das ist nicht der Hirte, das ist der Metzger. Er treibt die Schafe. Und denk dran, wie die Schafe und die kleinen Kinder gehen. Wir kennen da so eine Geschichte im Alten Testament. Ja, Jakob, ja? Sie haben so einen bestimmten Rhythmus. Sie gehen vielleicht langsamer. Und wir müssen diesen Rhythmus beachten. nicht da, wie bei uns in Argentinien, da gibt es ja so große Viehherden. Und wenn sie die mal zusammenholen, die laufen ja überall frei rum, da gehen sie mit Pferden und Hunden und das wird alles zusammengetrieben. Auch Schafe werden so zusammengetrieben. Die sind immer frei. Aber die gehen dann eben zum Metzger. Und das ist ja nicht das, was wir wollen für unsere Ehe oder für unsere Familie. Ganz im Gegenteil. Deshalb ist es ein Vorbild. Wir sollen ein Vorbild sein. Und das natürlich in Demut. Der Herr Jesus sagt das ja immer wieder. Ihr sollt euch ein Beispiel an mir nehmen. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Der Höchste sein will, der soll der Niedrigste sein. Der soll der Demütigste sein. In Demut. In Demut. Er leitet sie mit tiefer Liebe. Mit tiefer Liebe einfühlsam. Immer, du mein Schatz, können wir zusammen das machen? Komm, lass uns das anfangen. Und das hängt natürlich vor allem mit dem Geistlichen zusammen. Meine Frau, als wir uns verliebten, verlobten und verheirateten, hatte sie gerade ihr Studium beendet. Sie hat 5 Jahre Psychologie studiert und sie hatte was. Sie hatte einen Titel. Ich war Schreiner. Ich will das jetzt nicht irgendwie tiefer stellen. Ich bin ganz froh, das zu sein. Das war mein Beruf. Und am Anfang hatten wir die Angst von beiden Seiten. Wir haben das nachher mal ausgetauscht. Ja, wie wird das dann in der Ehe aussehen? Sie weiß viel mehr. Sie ist viel intelligenter. Sie hat studiert. Ich bin halt Schreiner. Praktisch begabt. Ja, in der Missionsarbeit war das immer meine Arbeit. Überall in der praktischen Arbeit mitzuhelfen. Und das hing vom Geistlichen ab. Ich habe das gemerkt. Um Leiter in meiner Familie, in meiner Ehe und dann in meiner Familie zu sein, das hing mit dem Geistlichen zusammen. Und sie hat überhaupt kein Problem, sich da unterzuordnen. Weil ich im Geistlichen führe. Das ist das Wichtigste. Das ist das Ausschlaggebende. Und der Herr Jesus hat ja, der Apostel Paulus sagt ja in Epheser 5, 26, 27, dass er sie, der Herr Jesus, heilig und tadellos sei. Also was macht er mit der Gemeinde? Wie führt er die Gemeinde? Wie handelt er als Haupt der Gemeinde? Heiligkeit und dass sie tadellos sei. Also es ist eine große Verantwortung, mehr als der sein, der das Befehlen hat. Das ist es ja nicht. Das Sagen hat, nein, das ist es nicht. Natürlich hat er die Verantwortung in vielen Entscheidungen und muss dazu stehen vor allem. Aber das Hauptsächliche ist das Geistliche. Die geistliche Führung, da kommt das andere automatisch. Dann ist es überhaupt kein Thema. Meine Frau sagt immer zu, wenn wir so Ehepaarversammlungen haben, wenn die Männer wirklich ihre Frauen im Herrn lieben würden, geistliche Leiter in der Familie sein würden, hätten die Frauen überhaupt kein Problem, sich unterzuordnen. Es hängt damit zusammen, ein geistlicher Leiter zu sein, da die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, da hapert es manchmal bei uns Männern. Ich sehe das oft, wenn ich in so Familien reinkomme. Ich reise durchs ganze Land und ich bin dann immer bei Leuten untergebracht. Und ja, da bist du mitten in der Familie drin und da siehst du, was da läuft. Ja, der Mann verzieht sich oft und die Frau das, jenes. Mann ist nicht da. Aber man sieht ihn auch nicht am Tisch, dass er Bibel aufschlägt oder eine Andacht liest oder irgendwie. Nein. Es gibt keine geistliche Leiterschaft. Und da hängt's. Ja, wie sieht das jetzt mal ganz praktisch aus? Entschuldigung. Was bedeutet das ganz, ganz praktisch? Ein Mann, der ein Haupt ist, weiß, was seine Familie braucht. Er hat auf sie Acht. Er sorgt sich um sie. Ja, wie mal ganz praktisch. Das heißt nicht nur, ich gehe jetzt arbeiten und ich bringe das Geld rein und damit wir den Kühlschrank voll machen können. Nein. Weißt du, welche Sorgen deine Frau hat? Das habe ich schon mal gefragt. Weißt du, mit was deine Kinder zu kämpfen haben? Gestern um 10:30 bekomme ich ein WhatsApp von meiner Tochter. Ihr müsst denken, es sind 5 Stunden Unterschied, ja? In Argentinien weniger. Ich war noch die Botschaften für heute am Durchgehen und da bekomme ich das WhatsApp von meiner Tochter und sage, du, ich habe eine Sorge, ein Problem. Hast du Zeit? Dann habe ich gedacht, du, ich muss die Botschaft durchgehen. Aber wenn ich Zeit habe für 300 Männer, Da muss ich auch Zeit haben für meine Tochter. Und okay, wir haben dann noch mal eine halbe Stunde dazu geredet und Gott sei Dank, das Problem wurde gelöst. Und ich ging erst heute Morgen ins Bett, aber das ist was anderes. Aber wir müssen einfach einfühlsam sein für das, was in unserer Familie passiert. Wir müssen da die Augen offen haben. Nicht, dass unsere Frau immer wieder kommt und sagt, du, nimm dir mal Zeit und red mal mit deinem Sohn. Es ist Zeit, dass du mal mit ihm so ein persönliches Gespräch hast. Vielleicht mal über Sex oder Freundschaften und so weiter. Fang das früh an. Das erste Gespräch, was wir in diese Richtung hatten mit meinem Sohn, war mit 7 Jahren, wo er 7 war. Und wir können nicht früh genug anfangen. Und jetzt müssen wir sogar noch früher anfangen. Ja, wir müssen einfach das vor Augen haben. Wir müssen diese Leiter sein. Und wenn wir das nicht tun, es wird jemand anders machen. Und wahrscheinlich nimmt dann die Frau die Zügel. Und dann schauen wir erstaunt, oh, wieso hat die das jetzt sagen jetzt? Und dann werden wir noch von anderen ausgelacht. Ja, die Frau hat die Hosen an, ne? Und so weiter. Aber wir haben gefehlt. Es liegt nicht an ihr. Wisst ihr, das ist seit dem Sündenfall, liegt das in der Natur der Frau. Da in 1. Mose, Kapitel 3, die Frau, im Hebräischen heißt das so, die Frau möchte über ihn herrschen, ja, möchte sich über den Mann stellen, aber er soll über sie herrschen. Also seit dem Sündenfall ist es unser Auftrag, ja, das Haupt in der Ehe zu sein. Und wenn wir das nicht erfüllen, dann haben wir Probleme in der Ehe. Das ist einfach so. Können deine Kinder, wenn du Kinder hast, können sie sagen, mein Vater ist ein Vorbild für mich? Können sie das sagen? Haben sie dir das schon mal gesagt? Und das hängt wieder mit dem Geistlichen zusammen. Vor allem da. Und was wir auch gerade vorhin gehört haben. Wir sind ein Vorbild. Wir müssen ein Vorbild sein. Der Herr möge uns da viel Gnade dazu geben. Natürlich machen wir Fehler. Oh, wie oft musste ich meiner Frau um Vergebung bitten, meinen Kindern um Vergebung bitten. Ja, ich habe gefehlt. An verschiedenen Fällen, in verschiedenen Sachen. Aber das nimmt uns nicht die Wertschätzung weg. Das nimmt uns nicht die Position weg. Ganz im Gegenteil, sie verstärkt dadurch. Denn da erkennen unsere Frauen und Kinder, dass wir auch nicht unfehlbar sind. Aber dass wir die Sachen in Ordnung bringen, die Initiative ergreifen, das zu tun. Zum Beispiel, jetzt hat es zwischen uns gekracht, in der Ehe oder in der Familie oder wie es auch sein mag. Wer ist der Verantwortliche, dass das sofort in Ordnung gebracht wird? Die Frau oder wir, Männer, Ehemänner? Natürlich, wenn ich jetzt stolpern würde, auf den Boden falle, welcher Teil von meinem Körper ist der erste, der aufsteht? Der vom Boden sich abhebt. Natürlich, der Kopf. Und dann, ja, die Arme werden gestreckt, dann stehe ich mal komme ich auf die Knie und dann stehe ich mal wieder. Das Erste, was sich erhebt, ist das Haupt, der Kopf. Und das muss auch in unseren Ehen so sein. Wenn es ein Problem hat, auch wenn es ihr Problem ist, so ist es mein Problem. Besser gesagt, unser Problem. So müssen wir handeln. Also, der leitende Mann. Drittens, der geistliche Ehemann. Nach den 2 vorigen Punkten, die wir da so gesehen haben, ja, da könnte man sich fragen, ob wir überhaupt diesen Standard, der uns vom Wort und vom Vorbild Jesu Christi gezeigt wird, überhaupt irgendwann mal erreichen können. Ja, ohne die Rechnung, also die Rechnung mit, ohne dem Herrn zu machen, dann wird es natürlich nicht gehen. Ja, da können wir uns gewaltig anstrengen und es wird nicht funktionieren. Deshalb muss ein Ehemann, und für die ledig sind, das praktiziert man jetzt schon, ja, das fängt jetzt an, wenn es noch nicht angefangen hat, dann sind schon etliche Jahre vergangen, wo gefehlt wurde. Das wird jetzt praktiziert, damit es dann in der Ehe funktioniert. Jetzt praktiziert, damit es funktioniert. Und wenn wir schon in der Ehe sind, ganz zu schweigen. Epheser 5, 25, 27, 29. haben wir gelesen, sehen wir immer das Verhältnis Christus und die Gemeinde. Immer wieder dieser Vergleich. Mann, Frau, Christus, Gemeinde. Ganz klar. Und das hängt immer mit dem Geistlichen zusammen. Da steht zum Beispiel, ja, denn wir sind ja Glieder seines Leibes, Vers 30, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Glieder seines Fleisches, also wir sind Teil eines Körpers. In diesem Fall sind wir das Haupt, aber unsere Familie, unsere Frauen und Kinder sind der Leib. Und wenn wir jetzt das Verhältnis Christus und der Gemeinde und die Gemeinde einfach vor Augen haben, wenn wir das näher studieren, dann verstehen wir erst, wie wir als Mann richtig lieben können und richtig als Haupt funktionieren können. Deshalb, der geistliche Ehemann lernt von Jesus. Das ist eigentlich logisch, aber es ist oft nicht der Fall. Wie wir sahen, überall diese Parallele Jesus und die Gemeinde. Und ja, wir müssen nun den Vergleich ziehen. Und das dann funktioniert. Überlegt mal, mein Kopf sagt jetzt, ich habe Durst. Meine Zunge ist trocken geworden. Okay, hier hat jemand ganz lieb ein Glas Wasser hingestellt. Und dann befiehlt mein Kopf der Hand, den Arm, das Glas zu nehmen. Okay, es funktioniert alles und ich kann trinken. Aber wenn jetzt auf einmal mein Ellenbogen sagen würde, du, heute streike ich, keine Lust. Ja, wie könnte es jetzt weitergehen? Ich könnte trotzdem trinken versuchen, ja? Die Dusche, die spare ich mir. Gott sei Dank funktioniert mein Ellenbogen. Das Haupt hat den Befehl geschickt und der Arm hat sich bewegt. Aber was, wenn das nicht funktioniert? Da hat es hier irgendwo ein Problem. Entweder ist hier etwas steif geworden, eine Sehne ist entzündet oder ein Knochen gebrochen. Oder, noch schlimmer, ein Teil meines Körpers ist amputiert. Natürlich, da kann ich noch so denken, wenn meine Hand da hinten liegt, die wird nicht reagieren. Du komm jetzt mal, bring mir mal das Glas und ja, die Hand wird da hinten bleiben, die wird nichts machen. Deshalb, das Verhältnis mit dem Herrn Jesus ist hier das Wichtigste. Wenn wir das Verhältnis zu unserem Haupt nicht in Ordnung haben, zum Herrn Jesus, der Herr Jesus ist ja unser Haupt, dann können wir nicht das Haupt unserer Frau sein und unserer Familie. Dann funktioniert auch das nicht. Wenn das Geistliche nicht funktioniert, dann funktioniert alles andere nicht. Früher oder später kracht es und geht auseinander oder wir leben dann nebeneinander oder im selben Haus noch, aber in verschiedenen Zimmern oder wie es auch sein mag. Wir leben an uns vorbei. Wie viele Männer wollen nicht früh nach Hause gehen, lieber noch Stunden extra im Geschäft sein und nicht mal um mehr zu verdienen? Einfach, um nicht nach Hause gehen zu müssen. Wie fühlst du dich, wenn du nach Hause kommst? Fühlst du dich zu Hause? Oder möchtest du lieber in die Sporthalle, Fitness? Oder vor dem Fernseher sitzen, Handy oder was es auch sonst sein mag? Oder freust du dich, Gemeinschaft mit deiner Frau zu haben? Wenn das nicht der Fall ist, dann mangelt es vor allem an der Verbindung mit dem Haupt, mit unserem Haupt, dem Herrn Jesus. Deshalb, ein geistlicher Mann, ein Ehemann, lernt von Jesus. Er studiert das Leben Jesu. Er sucht dauernd, welches Bild, welche Form zu handeln hat der Herr Jesus. Natürlich muss ich dann ein Gebetsleben führen, ein Leben, was dauernd die Schrift studiert, sich Zeit nehmen für das Bibelstudium, in die Versammlung kommen, das Wort hören, in uns aufnehmen, nach diesem Wort dann auch handeln, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Die geistliche Verbindung muss da sein. Sonst funktioniert auch das Horizontale nicht. Wir müssen eben, der geistliche Ehemann lernt von Jesus, immer wieder zu ihm zu kommen. Gerade eben haben wir erwähnt, Weiterbildung, ja? oder Studium, Ausbildung und so weiter. Wir studieren vieles, um in der Welt gut dazustehen oder vorwärts zu kommen. Wie viel studieren wir, dass unsere Ehe funktioniert? Ich weiß noch, als wir frisch verheiratet waren, sogar noch in unseren Flitterwochen und dann auch in jeden Ferien, die wir zusammen verbrachten, auch dann mit unseren Kindern, als sie noch klein waren. Wir haben uns, meistens machen wir Ferien in Uruguay, da wohnen meine Schwiegereltern und die wohnen gerade eine Straße vom Strand. Und dann setzen wir uns am Strand. Und ich bin meistens im Wasser, meine Frau in der Sonne. Aber dann, irgendwann komme ich mal aus dem Wasser raus, wenn dann die Haut schon ganz schrumpfgleich ist. Ja? Und dann setzen wir uns zusammen und lesen Bücher zusammen. Ehebücher am Anfang. Dann war es Kindererziehung. Das waren die Bücher, die wir dann in den Ferien zusammen gelesen haben. Aber auch für mich persönlich. Ich habe auf meinem Nachttisch, auf meinem Schreibtisch immer wieder Bücher, die für den Mann geschrieben sind. Wie vorhin erwähnt, die Männer bilden sich wenig, was Ehe anbetrifft, was Kindererziehung anbetrifft. Oh ja, die Frau ist ja zu Hause, oder? Die macht das schon, oder die Oma, oder schlussendlich die Schule, der Staat und so weiter. Die sind ja verantwortlich, dass meine Kinder erzogen werden. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sahen, dass der Mann die Verantwortung hat. Der Mann das Haupt ist und das ist nicht, dass er befiehlt, sondern einmal vor Gott auch Rechenschaft ablegen muss. Einmal muss ich für mein Leben, für mein persönliches Leben vor Gott Rechenschaft ablegen. Aber auch, wie das geistliche Niveau von meiner Frau und meiner Kinder war. Du sagst vielleicht, aber ich kann ja meine Kinder nicht bekehren. Ja, das kannst du nicht. Aber du kannst den Herrn immer näher führen. Das kannst du. Genauso mit deiner Ehefrau. Deshalb, ein geistlicher Ehemann, der braucht Jesus. Ja, also er lernt von Jesus. So wie Johannes der Täufer sagte, er muss wachsen und ich abnehmen. Leider ist es oft meistens, ja, besonders bei Ehekrach, ist es meistens so. Ein großes Ich und ein kleiner Jesus. Ja? Meistens ist es so. Das große Ich, oh, jetzt haben sie mir das gesagt oder das gemacht oder nicht gemacht. Ich habe das erwartet und es kam nicht. Immer das große Ich vorne weg. Nein, Jesus soll groß sein. Oh, dann klappt es im anderen auch. Der geistliche Mann, Ehemann, sucht Jesus. Ja, wenn wir merken, wie wichtig das alles ist und wie es schwierig, ja, wie es uns schwerfällt, unsere Frauen zu lieben und das in rechter Weise das Haupt sein. Ja, wir brauchen Jesus, wir müssen zu Jesus kommen, ihn immer wieder anflehen. Oh, Herr Jesus, gib mir Weisheit. Gib mir Gnade, meine Ehe in rechter Weise vorzustehen. Meine Frau in rechter Weise zu lieben, ihr das auch zu zeigen. Gib mir Weisheit, gib mir Ideen, romantisch zu sein. Ja? Das muss ich auch lernen. Ja, ich habe dann angefangen, meine eigenen Rosen zu züchten, weil ich kein Geld hatte, um Rosen zu kaufen. Und da habe ich immer von meinen Rosen abgeschnitten. Meine Frau war begeistert. Sie hat da nie nachgedacht. Der hat mir noch nie gekaufte Rosen geschenkt. Ich habe sie immer aus meinem Garten geholt. Okay, mach das. Ja, ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Blumenladen in der Nähe ist. Vielleicht sind sie heute zu, ich weiß nicht. Aber ich habe keinen Vertrag mit dem Blumenladen in der Nähe. Aber mach das, kommt mit dem Blumenschaus zurück. Ja? Dann werden eure Frauen merken, dass es funktioniert hat, dass der Tag Frucht gebracht hat. Ja? Aber nicht nur heute. Ja? Und nicht nur am Tag, wo ihr euer Jubiläum feiert. Ja? Nein, nein, nein. Mal ganz spontan. Liebe zeigen, aber Herr, gib mir Ideen. Einfach in die Arme nehmen, du, ich liebe dich, du bist mein Schatz. Aber ich brauche da Weisheit vom Herrn, wie für alle Sachen im Leben. Deshalb bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ist die Tür in deine Ehe da verschlossen? Ah, fang an zu klopfen. Erstmal oben und dann unten. Und dann funktioniert's. Wie viele Ehen haben wir erlebt, die wirklich am Rand der Scheidung standen. Und dadurch, dass Jesus wieder den ersten Platz im Leben bekommen hat, vor allem des Mannes, hat sich das andere auch geregelt. Ich könnte euch da x Beispiele erzählen. Und immer wieder dankbar. Ah, Herr, preis sei dir, dass du das geschenkt hast. Leider geschieht etwas anderes sehr oft. Dann kommen meistens die Männer dann auf mich zu und sagen, du Stefan, das funktioniert nicht mehr. Morgen unterschreiben wir die Scheidung. Ah. Und erst jetzt kommst du? Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Haus abgebrannt. Lieber das kleine Feuer löschen, bevor die Feuerwehr kommt und einfach nur noch die Asche zusammenkehrt. Ja? Nein, so nicht. Wenn du ein Problem hast, geh auf Seelsorger zu, erstmal mit dem Herrn Jesus persönlich. Versuch es mit der Frau zu regeln. Aber dann such einen Seelsorger. Wir brauchen das. Und zum Schluss, der geistliche Ehemann lebt Jesus. Wir müssen das anwenden. Wir können nicht anders. Wir müssen es tun. Wir müssen das anwenden. Der geistliche Mann ist nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes, Jakobus 1,22. Er ist ein Mann, der den Herrn Jesus den ersten Platz gibt. Und wie schon gesagt, das fängt morgens früh an. Nimm dir Zeit, um mit Jesus in Verbindung zu sein. Das wird sich automatisch im Alltag zeigen. Ich merke das bei mir selber. Ich bin da auch, ich versuche sehr diszipliniert zu sein, was Bibellese, Gebet und so weiter zu tun hat. Aber es ist auch zwischendurch passiert, dass ich zu viele Aufgaben auf einmal hatte und es fing schon ganz früh morgens an und ich ging ohne Bibellesen, ohne Gebet aus dem Haus und ich will das nicht jetzt gesetzlich machen, ja, irgendwie, oder dass das jetzt mit Pech oder Glück zu tun hat oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich habe gleich gemerkt, der Alltag, der war nicht derselbe und da lief mir meine Frau über den Weg und das andere hat nicht so richtig funktioniert, da habe ich sie schon Augen geschnauzt und da gab es schon wieder einen Ehekrach. Ja, wieso muss das sein? Einfach Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen. Das müssen wir anwenden. Der geistliche Mann liest die Bibel, betet und betet mit seiner Frau. Eine Ehe, ein Ehepaar, was zusammen betet, scheidet sich nicht. Weil wir können nicht zusammen beten, wenn etwas unter uns ist, was nicht in Ordnung gebracht wurde. Deshalb lasst uns die Zeit nehmen, miteinander Bibel lesen, miteinander beten. Mit den Kindern Bibel lesen und beten, von Kleinkind auf. Kaum können sie ein paar Wörter sagen, fällt ihnen die Händchen und sagt, danke Gott für Papa, für Mama, für Essen. Amen. Okay, ganz einfach angefangen. Aber der Verantwortliche sind wir. Wir müssen das vorleben. Das habe ich bei meinem Vater gelernt. Meine Eltern, jedes Essen, ja, morgens, mittags und abends, gab es immer eine Andacht nach dem Essen. Wir saßen ja alle schön um den Tisch. Beste Moment. Sonst ist nachher jeder in seinem Zimmer und heutzutage jeder mit seinem Handy oder Fernseher oder was sonst. Ne? Und vor allem in den jungen Jahren der Kinder. Heutzutage ist es ganz schwierig. Mein Sohn kommt um 11:30 nach Hause, nachts, ja, vom Studium. Die andere geht ganz früh, um kurz nach 6 geht sie schon weg. Und ja, jetzt ist es kompliziert geworden. Aber sie haben etwas gelernt und das machen sie jetzt in ihrer stillen Zeit. Sie führen das weiter. Aber wo habe ich es gelernt? Von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater. Diszipliniert auch darin. Wir müssen es vorleben. Wer sonst? Ein Ehemann, der Jesus lebt, der sucht auch Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Hier haben wir 300 Männer, die gleichgesinnt sind. Sie suchen den Herrn Jesus. Dass Freundschaften hier entstehen, das ist das Ideale. Und dann in die Ehen. Das haben wir bewusst, gezielt mit unseren Kindern gemacht. Wir haben Ehepaare gesucht, die auch Kinder in dem Alter unserer Kinder hatten, damit wir diese Freundschaften förderten. Nicht mit Ungläubigen, sondern mit Gläubigen. Aber natürlich waren auch diese Ehepaare Leute, die Jesus am ersten Platz hatten. Und wir können wunderbar austauschen, sei es über den Dienst, sei es über die Arbeit, Kindererziehung und Ehe. Wir können uns da gegenseitig austauschen und helfen, ermutigen, manchmal auch ermahnen. Wunderbar, dass wir das haben. Aber eben ein Ehemann, der geistlich ist, der sucht Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und das müssen wir machen. Deshalb möchte ich mit diesem Vers schließen. Nehemia, als er dann nach Jerusalem geht, um die Mauer der Stadt aufzuerbauen, ruft er das ganze Volk zusammen und sagt ihnen Folgendes. Fürchtet euch nicht vor ihnen, vor diesen Feinden, die da umher waren. Und wir müssen in unsere Welt hineinschauen, da könnte man uns manchmal Angst, ja, was da alles so läuft und auf die Familie zukommt, die Familie kaputt machen will, die Ehe kaputt machen will und leider auch oft gelingt. Deswegen fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Also wir haben einen allmächtigen Herrn, zu dem wir immer wieder kommen können, der alles kann. Und er hat ja die Ehe erfunden. Er hat uns die Prinzipien gegeben, nach denen wir leben sollen. Und nachdem wir eine Ehe haben können, wie ein kleines Stück Himmel auf Erden. Und deswegen, lasst uns diesen Herrn suchen. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Kämpfen. Es gehört was dazu. Wir müssen uns da einsetzen. Aber der Herr gibt Gnade dazu. Das darf ich immer wieder bezeugen. Wir haben keine perfekte Ehe. Ja, zwischendurch. Ja, so zwei starke Charaktere, die geraten auch manchmal aneinander. Aber wir regeln das sofort. Und wir dürfen eine Ehe haben, die, soweit wir sehen, wirklich Gott ehrt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause kann. Ich genieße es, zu Hause zu sein. Ich muss nicht mal in Ferien gehen. Meine Ferien, also mein Ort, wo ich mich wohlfühle, ist zu Hause. Und das ist dank dem Herrn. Aber ich muss immer weiter an mich arbeiten. Ich kann morgen auf der anderen Seite stehen, wenn ich die Verbindung mit dem Herrn Jesus außer Acht lasse. Okay, wir wollen schließen, noch mit einem Gebet. Und jetzt sind alle eingeladen, darüber zu gehen. Und wir wollen auch gerade auch noch fürs Essen danken. Und einfach vor Augen haben, um 2 Uhr pünktlich, ja, ganz pünktlich, wollen wir hier sein. Und dann mit Freddy Peter, der beschäftigte Mann, auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir sind heute alle so beschäftigt, dass der Herr uns auch da wieder zu uns reden kann. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danken dir, dass du der Ursprung der Ehe bist, dass du sie erfunden hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem wir die Prinzipien finden, nachdem wir eine Ehe führen können, die wirklich funktioniert und vor allem dir Ehre bereitet. Herr, vergib, wo oft das nicht der Fall ist, und hilf uns einfach diese Verantwortung wahrnehmen, uns dir nahen, dich suchen, dein Wort suchen, die Gemeinschaft mit Geschwistern suchen, einfach nach deinen Prinzipien handeln. Segne unsere Frauen, segne unsere Kinder und die noch nicht verheiratet sind. Herr, wach du über sie, dass sie von dir geleitet werden in dieser so wichtigen Entscheidung, dass sie Ehepartner finden, mit dem sie ja eine Familie formen können, wo du der Mittelpunkt bist. Dank sei dir für dieses Zusammensein und rede weiter zu uns. Und wir danken dir auch für die guten Gaben, die wir jetzt genießen dürfen. Danken für die Geschwister, die sie vorbereitet haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.